Was würdest du eigentlich tun, wenn du wüsstest, dass es auf jeden Fall klappt? Was wäre dein nächster Schritt? Weil wir gepolt sind, immer wieder die Risiken und die Probleme und die Schwierigkeiten zu sehen. Und die halten uns dann immer wieder mal davon ab, vielleicht auch mal einfach Dinge auszuprobieren. Und wenn man sich einfach mal auf die Position einnimmt, zu sagen, wenn ich wüsste, dass es auf jeden Fall funktioniert, was würde ich jetzt morgen tun?
Unternehmen stehen aktuell unter enormem Veränderungsdruck. Durch Digitalisierung, durch Technologien, geopolitische Unsicherheiten, veränderte Kundenansprüche. Aber wie reagieren Organisationen, die schon erfolgreich sind, die schon eine starke Marke haben, ein stabiles Geschäftsmodell und eingespielte Prozesse? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen DUB Business Talk von DUB Unternehmer. Wir sprechen heute mit einem Unternehmen, das eben nicht neu anfangen muss, aber natürlich immer neu denken muss. Miele, das ist ein ganz bekannter Name mit etablierten Produkten. Und dennoch, auch hier muss man sich immer wieder die Frage stellen, wie Innovation, Digitalisierung und Zukunftsfähigkeit ganz konkret im Alltag organisiert werden können. Was heißt das zum Beispiel für die Unternehmenskultur, für die Entwicklung neuer Kompetenzen, für die Rolle von Software, von Daten und KI? Darüber sprechen wir heute mit Dr. Axel Kniel, dem Executive Director bei Miele. Das Gespräch hat mein Kollege Christian Buchholz von DUB Unternehmer mit Axel Kniel geführt und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
Herr Dr. Kniel, in einem Traditionsunternehmen wie Miele, wie schwer fällt es da eigentlich, Themen wie Digitalisierung und Transformation voranzutreiben? Oder bietet gerade eine lange Historie auch die Chance, solche Veränderungen besonders gut umzusetzen?
Naja, zunächst mal, ich meine, wir sind jetzt in unserem 126. Jahr der Unternehmensgeschichte. Und natürlich ist in diesen 126 Jahren schon wahnsinnig viel passiert. Ja? Wenn man also nur mal an die politische Landschaft denkt, an die Kriege denkt, durch die wir durch mussten, auch als Unternehmen und so weiter. Und auch die letzten Jahrzehnte, da ist viel passiert, aus dem wir natürlich auch sehr viel gelernt haben. Positives wie Negatives. Und dieses Lernen ist sicherlich eine gute Basis, um auch mit den aktuellen Veränderungen oder mit den Veränderungen, die durch Digitalisierung und künstliche Intelligenz und so weiter auf uns zugekommen sind und weiter zukommen, umzugehen. Das soll nicht heißen, dass das einfach ist. Das ist mit Sicherheit ein herausfordernder Weg. Auf der anderen Seite gehört auch irgendwie zur Wahrheit dazu, Wissen kann man googeln und Erfahrung kann man aber eben nur lernen. Und ich glaube schon, dass wir auf der Basis, sage ich mal, gut unterwegs sind, dieses Erfahrungswissen für uns zu nutzen und auch nach vorne eben zu nutzen. Dazu gehört auch, und ich glaube, das liegt in der Tradition des Unternehmens, dass man immer mit viel Foresight nach vorne blickt und sich Gedanken darüber macht, was kommt eigentlich und was wird in der Zukunft passieren. Also wir haben schon in den 90er Jahren angefangen, uns mit smarten Geräten und der Vernetzung von Geräten auseinanderzusetzen, weil wir wussten, dass das irgendwann kommt. Und das gilt natürlich jetzt auch. Und wir verbinden das mit dem Wissen um die Notwendigkeit, dass es dabei immer um einen echten, wirklichen Mehrwert und einen echten Zusatznutzen für die Kunden gehen muss. Also man wird bei Miele relativ wenig Gimmicks finden, relativ wenig Spielerei. Wir vertun uns auch mal. Aber wir sind schon der Meinung, dass da weniger mehr ist und dass wir uns auf diesen wenigen richtigen Dinge eben dann auch konzentrieren und fokussieren sollten. Weil Ihre Frage hat ja zwei Bausteine. Also der eine ist im Sinne von, haben wir überhaupt die digitale Kompetenz? Da tun wir sehr, sehr viel und haben schon vor vielen, vielen Jahren angefangen, mit Smart Home eine Einheit aufzubauen, die sich darauf fokussiert, gleichzeitig in Amsterdam ja mit unserem Digital Hub in Miele X gleichzeitig dafür gesorgt, dass wir das auf der Vermarktungsseite eben tun. Das ist so der eine Baustein. Der andere ist aber auch, dass wir natürlich ein Unternehmen sind, was in der Größe hat, die anders ist als viele unserer Wettbewerber, ja, die eine x-fache Größe haben, deswegen auch viel mehr, sag ich mal, einfach mal Masse vielleicht anstatt Klasse hineinwerfen können. Wir versuchen sehr früh selektiv zu sein und klar zu sein darüber, wo dieser echte Mehrwert eigentlich liegen kann.
Mhm. Miele steht ja seit jeher für wirklich auch langlebige Maschinen. Gleichzeitig leben wir aktuell in einer Welt, in der Software sich ständig verändert. Wie bringen Sie als Unternehmen denn diese beiden Gegenpole zusammen?
Ich glaube, das gelingt uns wirklich gut. Also das Erste ist erstmal, wir glauben nach wie vor daran, dass Langlebigkeit absolut notwendig ist und ein Riesenasset ist. Langlebigkeit, Vertrauen in das Produkt, in die Qualität des Produktes. Menschen wollen nicht alle 2 Jahre ihre Hausgeräte wechseln. Das ist anders beim Smartphone, das ist uns schon allen klar, aber eine eingebaute Küche sollte möglichst lange auch Freude bereiten. Und deswegen ist es erstmal wichtig, dass die Hardware und auch das Design möglichst zeitlose Eleganz und Qualität eben mit sich bringen und man daran lange Freude hat. Und gleichzeitig bietet jetzt Digitalisierung und das ganze Thema Softwareentwicklung und der Fokussierung auf die, sag ich mal, den Kundennutzen über Software uns die Möglichkeit, auch über die Dauer hinweg, über Software-Updates, immer wieder dafür zu sorgen, dass die Geräte auf dem letzten und aktuellsten Stand sind. Und das ist eigentlich das, was wir heute tun. Also die Geräte sind alle vernetzbar. Gott sei Dank gibt es auch eine immer höhere Anzahl von Kunden, die diese Vernetzungsmöglichkeit für sich nutzen und dann davon profitieren, dass wir eben immer wieder neue Software-Updates mit neuen Programmen beispielsweise, neuen Automatikprogrammen beim Kochen und so weiter aufspielen können und die Geräte somit à jour halten. Mhm.
Welche Rolle spielt denn dabei eine eigene Software- und Datenkompetenz und inwieweit ist Miele überhaupt von einem Hausgerätehersteller jetzt zu einem Tech-Unternehmen geworden?
Die spielt natürlich eine wirklich zentrale und fundamentale Rolle. Ja, und das kann man auch schwer outsourcen, sondern sie müssen diese Fähigkeiten tatsächlich im Unternehmen aufbauen, auch wenn viel, sag ich mal, Networking und Kooperation letzten Endes auch dazugehört. Aber gerade wenn es um die Frage geht, wie gestalte ich eigentlich die Wäschepflege von morgen? Ja, wie soll das eigentlich wirklich funktionieren? Wie möchten die Menschen morgen kochen? Ist es eben wichtig, dass man diese Kompetenz im Haus vorhält. Wir machen das jetzt seit, ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass wir eben auch so eine Einheit wie Smart Home vor vielen, vielen Jahren gegründet haben. Was man, glaube ich, auch wissen muss, wir bauen auch unsere Elektroniken alle selber. Das heißt, wir haben eigentlich im Prinzip die komplette Software und die dahinterliegende Hardware-Kompetenz tatsächlich auch wirklich im Hause. Und wir haben heute die Möglichkeit, natürlich über die Nutzungsdaten, die wir von unseren Konsumenten bekommen, immer pseudonymisiert, also wir wissen natürlich nicht, wer dahinter steht, aber wir wissen, wie Menschen die Geräte nutzen, was sie eigentlich machen, welche Programme sie nutzen, wie oft sie nutzen und so weiter, können wir gleich vielleicht nochmal 2, 3 Punkte dazu teilen, können wir natürlich auch permanent für eine Verbesserung sorgen, notwendige Dinge einführen und nicht genutzte Dinge auch wieder lassen, ja, und uns darauf konzentrieren, eben diese mal tollen Kundenerlebnisse zu generieren.
Mhm. Also ist es dadurch gerade auch möglich, weil ihr im Prinzip dort alles selber macht und alles selber herstellt an den Maschinen, eben auch diese Datenkompetenz zu gewährleisten und vor allem gerade als deutsche Verbraucher denke ich auch immer an das Thema Datenschutz, das alles zu gewährleisten?
Absolut. Und man kann schon sagen, wir sind eben ein deutsches Familienunternehmen mit einer sehr, sehr langen Historie und auch einem über diese Jahrzehnte aufgebauten Vertrauen. Und das ist, glaube ich, absolut notwendig. Also wir können heute sagen, dass die Menschen, die Miele-Produkte kaufen, uns auch wirklich komplett vertrauen. Also nur mal als Beispiel, 90% unserer Kunden sind bereit, dass wir die Daten, die durch beispielsweise Kochen oder Waschen uns zur Verfügung stehen können, dass wir sie auch nutzen dürfen, weil sie darauf vertrauen können, dass wir sie nur im Haus benutzen, dass wir sie immer anonym nutzen und dass wir niemals auf die Idee kämen, irgendwas anderes mit diesen Daten zu tun, als das Erlebnis von morgen zu verbessern. Und ich glaube, da spielt Vertrauen eine unfassbar große Rolle und Gott sei Dank genießen wir dieses und tun auch alles, damit das erhalten bleibt nach vorne.
Mhm. Und stellen Sie Veränderungen in puncto Vernetzungsbereitschaft fest? Sie haben ja gerade gesagt, Smart-Home-Abteilungen haben Sie. Natürlich braucht es dafür auch immer den Kunden, der bereit ist, sich in Smart-Home-Anwendungen einzuwählen. Auch das wird ja in Teilen kritisch gesehen, dass Kunden eventuell die Angst haben, dort überwacht zu werden oder. Also inwieweit sind die Kunden heutzutage bereiter, ihre Geräte zu vernetzen und eben auch diese Daten zur Verfügung zu stellen?
Also zunächst mal ist es so, dass diese Vernetzungsbereitschaft global äußerst unterschiedlich ausgeprägt ist. Also es gibt Länder, die sehr zurückhaltend sind, und es gibt Länder, die sind ganz weit vorne, wo das eigentlich Normalität ist. Also wenn Sie nach Asien kommen, ist es eher andersrum. Da würden die Leute sagen, wieso sollte ich mein Gerät nicht vernetzen? Während in Deutschland, das ist schon auch also sehr spezifisch anders, Deutschland ist grundsätzlich sehr zurückhaltend. Wir stellen aber schon fest, dass das jetzt über die letzten Jahre kontinuierlich ansteigt. Das hat zum einen was damit zu tun, dass natürlich neue Generationen oder immer mehr neue Generationen, die da auch vielleicht einen anderen Zugang zu haben und anders aufgewachsen sind, auch in die, sag ich mal, Miele-Kundschaft eintreten. Ja, das macht natürlich einen Unterschied. Es hat auch was damit zu tun, dass das Vertrauen in die Sicherheitssysteme sicherlich auch zunimmt. Es hat aber vor allen Dingen auch was damit zu tun, dass die Angebote, die die Konsumenten bekommen, deutlich verbessert sind und dass der Mehrwert wirklich sichtbar ist. Also nur mal, um so zwei, drei Beispiele zu nennen. In der Vergangenheit gab es immer wieder Kundendienstfälle und Serviceeinsätze, die nicht unbedingt notwendig waren, die der Kunde auch vielleicht hätte selber lösen können. Heute haben wir die Möglichkeit, sofern die Geräte vernetzt sind, eben diese Gerätedaten auszulesen, ohne dass jemand hinfahren muss, und können dann in vielen, vielen Fällen eben diese Probleme remote lösen. Das heißt, Kundendiensttechniker muss nicht hinfahren, der Kunde muss dafür nicht etwas bezahlen, er muss nicht zu Hause bleiben, extra sich einen Tag frei nehmen oder einen halben und all so diese Geschichten. Und am Ende des Tages spart es natürlich enorm auch dann am Geldbeutel der jeweiligen Miele-Kunden. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Das Thema Konsumentenverhalten in der Nutzung der Programme. Wir können eben heute sehen, welche Programme die Konsumenten nutzen. Und oftmals ist den Kunden gar nicht klar, dass Energieeffizienz nicht nur was damit zu tun hat, ob ich eine Waschmaschine oder eine Spülmaschine mit Energielabel A kaufe, sondern natürlich noch viel mehr damit zu tun hat, wie ich nachher diese Produkte nutze, in welchem Waschprogramm oder Spülprogramm ich tatsächlich unterwegs bin. Und über unser Consumer- oder Konsumenten-Dashboard können wir eben jedem Kunden individuell A zeigen, wie er es nutzt, auch wie er es vielleicht im Verhältnis zu allen anderen viele Kunden nutzt, und können Vorschläge machen, wie man morgen effizienter unterwegs sein kann. Zweites Beispiel. Drittes Beispiel, Smart Food ID. Ein unfassbares Feature, das eben ermöglicht, dass der Backofen erkennt, welche Gerichte man hineinschiebt und dann im Prinzip automatisch die richtigen Programme wählt, wenn man das möchte, und dafür sorgt, dass das perfekte Ergebnis nachher zustande kommt. Nicht übergart, nicht untergart, nicht verbrannt, sondern eben einfach nur zur Perfektion fertig geworden. Dazu brauche ich Vernetzung, dazu brauche ich Daten, natürlich viele, viele, viele Daten, weil dort eine Kamera installiert ist, die für permanente Bilderkennung sorgt und es eben vergleicht mit Millionen von Bildern, die eben in der KI verarbeitet werden und dafür sorgen, dass die richtigen Programmeinstellungen gewählt werden. Und je mehr wir eben diese Dinge auch erläutern, erklären und die Konsumenten das verstehen, desto mehr Interesse haben sie letzten Endes auch zu vernetzen.
Mhm. Der Miele-Leitsatz immer besser wird gern auch zitiert. Wie füllen Sie diesen Leitsatz denn mit Leben, gerade wenn es um die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz geht?
Also das Thema Nachhaltigkeit ist ja Miele-DNA. Wenn man jetzt mal zurückgeht in das Jahr 1899, die Urväter des Unternehmens haben damals schon sich die Gedanken darüber gemacht, wie man eigentlich erfolgreich sein kann im Markt. Und es gab für sie zwei Optionen, das ist jetzt nicht weiter verwunderlich, wir können versuchen, günstiger zu sein als alle anderen. Es gab damals, glaube ich, allein im Umkreis von 50 Kilometern irgendwie, ich weiß nicht, 30, 40 Hersteller, die ähnliche Produkte hergestellt haben. Oder wir können eben versuchen, signifikant besser zu sein, bezieht sich auf Qualität. Und deswegen ist damals schon dieser Spruch immer besser auf die ersten Produkte geschrieben worden. Und dieser Leitsatz zieht sich ja bis heute durch. Auch heute glauben wir fest daran, dass Langlebigkeit eigentlich der beste Beitrag zur Nachhaltigkeit ist. Ein Produkt, was nicht gebaut werden muss oder nicht produziert werden muss, ist immer noch das nachhaltigste Produkt. Und insofern testen wir auch heute noch, trotz aller Veränderungen im Marktumfeld, alle unsere Produkte auf 20 Jahre Lebensdauer. Das ist das Zweifache, so kann man sagen, ungefähr von dem, was man im Markt sonst so findet, und wahrscheinlich ziemlich einzigartig, überhaupt auch industrieübergreifend. Also mir sind wenige Unternehmen bekannt, die mit diesem Anspruch an ihre Produktqualität gehen. Insofern ist das erstmal der Grundsatz, ich meine, die Basis dessen, was wir tun, und das ist auch nach vorne so, und das ist auch in einer Gesellschaft, die immer mehr, sag ich mal, einverstanden damit ist, sich alle 2 Jahre ein neues Smartphone zu kaufen und das alte wegzuschmeißen, glauben wir daran, dass wir eine Aufgabe haben und es eben richtig ist, das anders zu tun und anders zu leben. Und der zweite Beitrag ist eben so ein bisschen das, was ich schon gesagt habe, man unterschätzt immer den Beitrag, den die Konsumenten und Konsumentinnen eigentlich nachher leisten in der Nutzung. Wir haben den weitaus größten Teil, nämlich über 80%, ungefähr 83% der gesamten CO2-Emissionen, die mit einem Hausgerät in Verbindung stehen, entstehen während der Nutzungsdauer. Also nicht während all den Prozessen, die davor kommen, inklusive der Produktion. Und in der Nutzungsdauer ist es eben so, dass wir zum Beispiel feststellen, auch das zeigen uns die Daten, die wir ja in Kenntnis haben, dass eben leider Gottes immer noch der weitaus größte Teil der Menschen nicht das Ökoprogramm nutzt. Und das allein, also nur mal um das mal in Verhältnis zu setzen, eine Verdopplung der Nutzung des Ökoprogramms, was immer noch dann im niedrigen zweistelligen Bereich der gesamten Nutzung wäre, würde automatisch dazu führen, dass die gesamte CO2-Emission der Produktion neutralisiert wäre. Und deswegen ist es uns so wichtig, dass wir dort eben auch einen Beitrag leisten und diese Transparenz herstellen. Deswegen habe ich ja vorhin schon angesprochen, Konsumenten-Dashboard, wo man das sehen kann, wie man sich eigentlich verhält. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, diesen Teil, das ist gar nicht eigentlich so die Kernaufgabe der Unternehmen im ersten Schritt, aber diesen Teil der Scope-3-Emissionen dann eben auch signifikant zu reduzieren bis zum Jahr 2030.
Mhm. Wenn wir uns das Thema Innovationen angucken, gibt es da ein spezifisches Projekt oder eine Partnerschaft, auf die Sie besonders stolz sind und die sinnbildlich dafür steht, wohin Miele sich bewegt in Zukunft?
Da gibt es natürlich relativ viel. So ein paar Sachen kann ich jetzt noch gar nicht verraten. Also die IFA steht ja vor der Tür. Da wird ein wirkliches tolles Beispiel für diese Partnerschaft sichtbar werden, aber leider Gottes kann ich da heute jetzt noch nicht darüber sprechen, da würde ich zu viel vorweg sagen. Und ich glaube, was man sagen muss erstmal ist, wenn wir über Innovation sprechen und damit verbunden auch über Partnerschaften, auch da im Mittelpunkt steht immer, es ist eine echte Problemlösung, macht das das Leben der Menschen wirklich leichter, verändert es im positiven Sinne und löst Probleme. Und es ist dabei eine intelligente Art und Weise, dies zu tun. Wir haben da immer wieder Partnerschaften durchgeführt. Einige davon haben auch nicht funktioniert. Da muss man auch wieder rausgehen. Ja. Aber zum Beispiel gibt es halt das Thema AppWash. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so viel bekannt. Das ist eher im Professional-Bereich. Da geht es um sehr einfache Abrechnungslösungen für Waschräume oder auch Waschsalons und so weiter. Wir haben natürlich eine tolle Partnerschaft jetzt seit einigen Jahren mit unserem ursprünglichen Schweizer Wettbewerber Belimed, sind mit Belimed zusammengegangen, haben jetzt mit Stilco Belimed einen der weltweit führenden, wir sind Nummer 3 jetzt auf dem Weltmarkt, führenden Unternehmen im Bereich Infection Control, Disinfection, Sterilization, einen Riesenschritt nach vorne, bei dem wir natürlich dann auch dementsprechend ganz anders agieren können, tolle neue Lösungen haben. Aber so, ja, die Kernsachen werden auf der IFA kommen, da kann ich schon mal allen nur sagen, kommt bitte vorbei, schaut es euch an. Es sind echte Lösungsthemen dabei, die so ein paar Sachen aus dem Alltag von zu Hause echt lösen.
Wahrscheinlich auch mit KI, was eigentlich eine schöne Überleitung ist fürs nächste Thema. Sie haben ja gesagt, im Vordergrund steht immer auch der Nutzen für den Endverbraucher. Inwieweit gestaltet sich denn das Thema KI in der Küche, beziehungsweise wo hilft KI integriert in Miele-Geräte dem Endverbraucher, der Endverbraucherin in der Praxis, in der Küche?
Also Sie fragen ja eigentlich, wer kocht besser, ne? KI oder Oma? oder Opa.
oder wie auch immer. Also meistens ist es die Oma tatsächlich. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis sich das ändert.
Ja. Also die Antwort wäre so ein bisschen, es kommt drauf an. Ne? Es kommt natürlich auch drauf an, auf den Menschen an, der jeweils vor der Herdplatte steht oder auch vor dem Backofen steht. Wir glauben schon, dass KI natürlich einen riesen Beitrag leisten, einen Riesenschritt ermöglicht nochmal nach vorne, um dann nochmal signifikant besser zu werden. Jetzt muss man immer so ein bisschen abgleichen, bin tief überzeugt, dass Menschen immer noch auch Freude und Spaß am Kochen haben. Also so diese Idee, dass alle diese Systeme den Menschen überflüssig machen, dahinter steht ja so ein bisschen die Idee, dass der Mensch gar nicht kochen will. Ja, also ich persönlich habe zum Beispiel echt Spaß daran und ich freue mich, wenn ich am Samstagvormittag irgendwie auf den Markt gehen kann, mich inspirieren lassen kann von den Sachen, die ich da finde, auch vielleicht mal von irgendeinem Gemüse aus Asien, was ich vorher noch nie gesehen habe und dann einfach mal probieren kann, was ich damit mache. Und da will ich nicht, dass mir das alles abgenommen wird. So. Aber natürlich kann mir vielleicht die KI helfen, dass eben da was Besseres rauskommt, ja, oder dass ich schneller dabei bin, wenn ich das nachher dann ausprobiere. Und jetzt habe ich ja vorhin schon mal Smart Food ID angesprochen. Das ist natürlich ein echter Helfer dabei, den es heute schon gibt, der in unseren Backöfen schon integriert ist, mit einer Kamera, die im Übrigen auch Pyrolyse aushält. Also kann ich trotzdem den Backofen richtig sauber machen anschließend. Das ist dann wieder Miele, ne? Wir wollen schon darauf achten, dass da keine Kompromisse gemacht werden müssen. Ich kann eben über Smart Food ID erkennen, was jemand reinschiebt und nicht nur dann das richtige Programm wählen, sondern es eben auch ausschalten, wenn das Gericht fertig ist. Also damit das Hühnchen eben nachher nicht schwarz ist oder das Gratin nicht oben dann verbrannt ist. Das sind so die Sachen, automatisch dann den Garprozess abzustellen. So, und natürlich kann ich Wissen in ganz anderer Form zur Verfügung stellen. Die Oma oder der Opa oder wer auch immer damals gekocht hat, musste das natürlich über Handzettel weiterreichen. All das kann ich heute deutlich einfacher machen. Wir haben auch noch so ein anderes Thema, was es eben auch schon gibt, Meal Sync. Auch ganz spannend, hilft eben, dass alles, was man macht in den verschiedenen Geräten, gleichzeitig fertig ist. Da musste man früher immer lange rumhantieren und gucken, wann muss ich eigentlich den Backofen starten, wann ich den Dampfgarer starte, dass das alles zusammenpasst. Über Meal Sync koordinieren die sich gegenseitig und starten dann jeweils zur richtigen Zeit, sodass alles gleichzeitig fertig ist. Macht es deutlich angenehmer und deutlich einfacher dann, wenn man Gäste hat, beispielsweise auch wirklich alles gleichzeitig nachher irgendwie servieren zu können. Also auch da wird nochmal zu IFA natürlich einiges wieder Neues kommen und ich komme zurück auf das Eingangsthema, was ich ja schon ein paar Mal angesprochen habe. Es ist wichtig, diese Technologien zu nutzen, das Leben der Menschen zu vereinfachen, aber mit der Technologie den Menschen zu ersetzen und zu sagen, wir versuchen dem die Freude am Kochen zu nehmen, wäre auch irgendwie schade und traurig. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, wer hat schon Spaß am Wäschewaschen? Ja, gibt es auch noch Bereiche, die man nochmal deutlich so gestalten kann, dass die Leute das, was sie als, sag ich mal, eher Hassle empfinden, dann auch wirklich loswerden können. Aber es gibt eben auch viele Bereiche, die machen echt Spaß.
Da kommt es wahrscheinlich immer auch auf die Menge drauf an, aber ich kenne tatsächlich auch Kollegen, die das Thema Wäsche machen, durchaus auch als gewisse Entspannung empfinden, weil sie den Kopf ausschalten können und ein bisschen Zeit für sich haben. Da ist aber jeder Mensch natürlich auch anders und es ist ja immer eine Frage der Herangehensweise.
Ich fand das als Kind immer spannend. Ich habe mich als Kind, das geht heute nicht mehr, ne? Aber ich, also als Kind, Jugendlicher, fand ich das manchmal toll, bin ich in den Waschkeller meiner Eltern gegangen. Stand natürlich auch eine Miele-Waschmaschine damals schon, aber dann damals ist ja das noch das Wasser so reingelaufen. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können. Dann ist das, weil der sehr viel mehr Wasser verbraucht worden ist als heute, dann konnte man im Bullauge beobachten, wie das Wasser langsam hochläuft. Fand ich irgendwie faszinierend und dann konnte man natürlich gucken, wie sich das dann dreht und irgendwann schleudert. Damals war das technologisch natürlich noch irgendwie was total Begeisterndes. Heute ist es nicht mehr so. Also meine Kinder haben sich nicht mehr vor die Waschmaschine gesetzt und da reingeguckt. Aber es kann sehr entspannend sein.
Mein Sohn, der 1,5 ist, macht das auch gerne. Der guckt da auch gerne zu. Also zumindest so für ein paar Minuten.
Ja, super.
Also von daher gibt es da auch eine gewisse Faszination. Schauen wir uns mal, also jetzt sind wir ja schon beim Menschen wieder. Da würde ich jetzt gerne nochmal zurückkommen, wenn wir uns das nächste Thema angucken. Transformation nicht nur in der Technik, sondern auch als Frage von Menschen und Kultur und damit auch mit Blick auf das Unternehmen Miele. Wie schaffen Sie es denn, Ihre Mitarbeitenden auch bei der Transformation, der digitalen Transformation und der kulturellen Transformation in die Zukunft mitzunehmen?
Sie sprechen da einen wirklich zentralen Punkt an, weil sicherlich über die letzten Jahre, und es beschleunigt sich jetzt gerade nochmal massiv seit im Prinzip ChatGPT und dem, was alles auf dann in der Konsequenz auf uns einprasselt, dass das Delta innerhalb der Gesellschaft, aber natürlich dann auch innerhalb Unternehmen, die ja nur ein Abbild davon sind, zwischen den, sag ich mal, technikaffinen Menschen, die sich relativ schnell darauf einlassen können und das relativ schnell für sich aufgreifen, und denen, die sich damit schwer tun, noch größer geworden ist. Und natürlich haben wir dementsprechend als Unternehmen schon eine große Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir zum einen alle mitnehmen auf diesem Weg, aber eben gleichzeitig die Chancen trotzdem irgendwie ergreifen und nutzen, die damit irgendwie in Verbindung stehen. Und wir versuchen das über so verschiedene Elemente. Also das eine ist erstmal rein von der Nutzung oder den Möglichkeiten, die beispielsweise jetzt künstliche Intelligenz für uns bietet, wollen wir zunächst mal nicht durch Verhindern und Verbieten auffallen, sondern wir versuchen eigentlich erstmal diese Innovationskraft aufzumachen und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, es möglichst breit zu nutzen. So, Klammer auf, kleiner Kaviat, dabei ist ein großer Risikofaktor zu berücksichtigen, ja, weil eben KI auch eine ganze Reihe von Risiken mit sich bringt. Das heißt, sie brauchen eine starke Risikostruktur, die dafür sorgt, dass das eben abgefedert wird und dass das innerhalb eines bestimmten Rahmens geschieht, innerhalb der Unternehmen, damit Daten eben nicht ungesichert nach draußen gehen und so weiter. So, das ist der eine Teil. Und der zweite ist, dass wir über eine AI-Akademie all unseren Beschäftigten die Möglichkeit geben, sich selber bezogen auf die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten und auch die verschiedenen Tools, die zur Verfügung stehen, eben schlau zu machen und sich selber weiterzuentwickeln, damit wir das eben, ja, damit wir diese Lücke eben schließen und möglichst klein halten.
Mhm. Gab es denn Momente, an denen Sie festgestellt haben, dass es schwierig ist, eben die Menschen kulturell in der Transformation mitzunehmen? Und was haben Sie daraus gelernt?
Also in den 126 Jahren der Unternehmensgeschichte, jetzt völlig unabhängig von künstlicher Intelligenz und Digitalisierung, gab es natürlich diese Momente immer wieder, dass man festgestellt hat, dass irgendetwas nicht funktioniert hat. Ne? Dass man beispielsweise auch bestimmte Geschäfts- oder Produktbereiche eingestellt hat. Wir haben mal Autos gebaut, wissen heute die wenigsten. Ja? Haben wir dann eben irgendwann wieder eingestellt. Wir haben aber auch viele von den Produkten, die wir mal irgendwann gemacht haben, die was mit landwirtschaftlichen Betrieben zu tun hatten, Schweinetröge und Kühe-Melkanlagen, ne? Und solche Geschichten, alle eingestellt. Und mit all diesen Dingen gehen große Veränderungen im Unternehmen natürlich einher, und die Menschen haben immer wieder mal Sorgen und Angst, was da auf sie zukommt. Ja? Die BayWa war mal unser größter Kunde. Da passiert natürlich was, wenn man dann von der BayWa Richtung Media Saturn wechselt. Und trotzdem glaube ich, dass wir als Familienunternehmen das immer mit sehr viel Augenmaß gemacht haben und diese Transformationen oder diese Veränderungen immer mit unseren Beschäftigten eben eingegangen sind und nicht über sie hinweg oder gegen sie. Und das zeichnet uns aus. Deswegen haben wir auch eine sehr, sehr nicht nur vertrauensvolle Basis mit den Mitarbeitern weltweit, sondern sie sind eben auch sehr, sehr lange beim Unternehmen. Sie bleiben sehr lange. Wir haben sehr geringe Austrittsraten. Die Menschen sind 25, 40, 50 Jahre dabei, kommen dann zu unseren dementsprechenden Feiern, zu diesen Jubiläen dazu und sind dankbar, dass sie bei Miele sein dürfen. Wir sind dankbar, dass sie da sind, uns das Vertrauen schenken. Und deswegen ist es eben auch wichtig, sie mitzunehmen. Und trotzdem ist eben gerade auch jetzt in der jüngsten Vergangenheit, in der das ja alles schneller wird und man vielleicht auch viel kürzere Zyklen hat in diesen Innovationsgedanken, gehört eben auch viel Lernen dazu. Wir haben Dinge ausprobiert, die wir wieder einstampfen mussten. Das gehört auch dazu, ja, dass man eben Dinge mal probiert und dann feststellt, dass sie nicht funktionieren. Und natürlich mussten wir auch lernen, an der Stelle dann eben, sag ich mal, diese Entscheidung vielleicht schneller zu treffen, als wir das vielleicht vor 20 oder 30 Jahren gemacht haben. Aber ich glaube, wir haben da heute ganz gute Strukturen und Prozesse etabliert. Wir freuen uns weiter über die Innovationskraft unserer Beschäftigten und der Ideen, die da auf uns zukommen. Probieren gerne aus, und wenn es dann mal nicht funktioniert, gut, dann müssen wir es lassen. Und wenn es funktioniert, freuen wir uns über das, was dabei rauskommt.
Wenn wir jetzt einmal so ein bisschen nach vorne schauen und vielleicht so 10 Jahre in die Zukunft blicken, wie sieht dann der Alltag mit Miele-Geräten aus?
Sehr spannende Frage, und ich sage mal, wenn ich es genau wüsste, dann wir hätten wahrscheinlich eine perfekte Innovations- und Produktpipeline für die nächsten 10 Jahre jetzt schon auf einem Stück Papier stehen. Die großen Trends bleiben natürlich da, und Sie haben sie ja schon angesprochen. Natürlich werden wir weiter in Riesenschritte machen in Automatisierung, Digitalisierung, künstliche Intelligenz wird unseren gesamten Alltag komplett verändern und extrem viel Einfluss haben. Und wahrscheinlich muss man ehrlicherweise sagen, wir können uns heute noch gar nicht vorstellen, was das alles am Ende des Tages genau sein wird. Ich glaube schon, dass, wenn wir jetzt auch über unsere Kunden nachdenken, der Lebensalltag, in dem sie sich heute bewegen, ja in einer permanent viel immer höheren Dynamik und Komplexität unterworfen ist. Und was die Menschen eigentlich suchen, ist irgendeine Simplifizierung dieser Komplexität in ihrem Alltagsleben. Und das ist das, wo wir uns drauf konzentrieren und fokussieren wollen. Also es muss uns gelingen, auch weiterhin den Fokus dessen, was die Menschen mit unseren Produkten machen wollen, darauf zu lenken, es einfach zu machen, tolle Ergebnisse dabei und den Spaß nicht zu vergessen, dass sie Freude daran haben, das zu tun. Und ich glaube, das wird auch nach vorne passieren. Da wird es immer mehr Möglichkeiten geben, das zu tun, dass ich eben automatisch den richtigen Kaffee aus unserem Kaffeevollautomaten bekomme, genauso wie ich ihn gerne hätte. Ja, und eben nicht irgendwie anders, dass der erkennt, wer da vor ihm steht und so weiter. Und gleichzeitig wird etwas auf uns zukommen, das Thema Robotics, was ja in Kombination mit künstlicher Intelligenz erst die volle Kraft entfaltet, wo wir davon ausgehen müssen, dass wir in 10 Jahren von heute, vielleicht auch schon schneller, gerade in unserem Segment, in unserem Kundensegment, eine ganze Reihe von Menschen treffen werden, die zu Hause Roboter als Helfer haben. Und das wiederum bedeutet, wir müssen uns überlegen und unsere Geräte und Produkte darauf anpassen, was passiert eigentlich dann mit der Interaktion Mensch, Produkt, Roboter, ja, und wie müssen wir darauf reagieren? Das wird nochmal einiges an Veränderungen mit sich bringen und ist aber gleichzeitig eine spannende Herausforderung.
Wobei ja die Produkte wahrscheinlich erstmal bestehen bleiben. Also meine Wäsche muss ich wahrscheinlich in 10 Jahren noch waschen. Ich werde mir irgendwas in den Herd schieben oder. Also vermutlich geht es da eher darum, Schnittstellen zu schaffen, an denen die Roboter vielleicht leichter andocken können.
Genau, oder? Also bezogen auf Robotik ist es das. Ne? Nochmal, humanoid, also je humanoider die werden, desto menschenähnlicher sie sind, desto weniger müssen wir an den Produkten irgendwie etwas ändern, ne? Weil es ja dann genauso passt. Ich sage nur, dass da kommt was wir heute noch nicht einsehen können. Die Produkte selber bieten ja riesige Chancen. Also ich träume immer noch, und so weit ist der Traum gar nicht mehr weg, aber ich träume immer noch von der Waschmaschine, die eben erkennt, was man da alles reingeworfen hat, die einen entweder darauf hinweist, dass dort jetzt gerade Wolle mit Baumwolle irgendwie vermischt ist und dass das dann mit dem 40-Grad-Programm vielleicht nicht so eine gute Idee ist. Oder die erkennt, wenn das rosa T-Shirt in der weißen Wäsche gelandet ist und mich dann eben warnt. Das sind Dinge, die sind gar nicht mehr so weit weg. Und dann ist es, glaube ich, noch ein zusätzlich großer Nutzen.
Ja. Jetzt noch mal eine persönliche Frage an Sie. Sie sind ja nur schon etliche Jahre bei Miele. Was motiviert Sie denn, auch diesen ganzen Weg der Transformation und Digitalisierung weiterzugehen, trotz aller Komplexität und Widerstände, die eben dieser Wandel auch mit sich bringt?
Ja, ohne Widerstände wäre es ja langweilig. Ne? Also ich habe schon Spaß an diesen Herausforderungen und da halte ich es dann so mit unserem Leitsatz immer besser. Wenn man das auch so aufs eigene Leben überträgt, heißt es ja auch, permanent zu lernen, ja, und sich immer wieder mal neu zu hinterfragen und zu gucken, was passiert morgen Spannendes anders. Ich muss jetzt ehrlicherweise zugestehen, diese extremen Veränderungen der letzten 5 Jahre, wo man eigentlich das Gefühl hat, man kann nicht mal mehr 3 Monate irgendwie in Ruhe geradeaus fahren, weil wieder irgendetwas passiert auf der politischen, geopolitischen oder auch technologischen Ecke, ist manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel. Wenn man sagen würde, man sich wünschen, ein bisschen ruhiger wäre es dann schon auch mal in Ordnung. Aber trotzdem ist es ja etwas, was uns irgendwie persönlich motiviert und weiterbringt. Und wenn man dann überlegt, in welcher Branche ich tätig bin, ich meine, wir haben ein Produktprogramm oder Produkte sowohl auf der Haushaltsseite, die für Millionen von Menschen täglich im Mittelpunkt ihres Lebens stehen, ja, und ihr Leben entweder verbessern, verschönern und freudiger machen oder echt nervig sind. Und zu wissen, dass ich auf der Seite einer Firma tätig sein darf, die sich zum Ziel gesetzt hat, dieses Leben permanent besser zu machen, ist irgendwie erstmal schön. Es ist kein Produkt, was die Menschen verstecken, sondern es ist ein Produkt, was sie gerne irgendwie nutzen und im Fokus ihres Lebens haben. Und auf der Professional-Seite nicht zu vergessen, wir tragen Verantwortung für die Gesundheit von Abermillionen von Menschen, die in Krankenhäusern, Arztpraxen und so weiter mit Instrumenten behandelt werden, die mit unseren Desinfektoren und Sterilisatoren vorher behandelt worden sind. Und auch das ist eigentlich ein gutes Gefühl und macht Spaß, irgendwie daran zu arbeiten, das weiter voranzutreiben.
Letzte Frage. Das Thema Innovation hängt ja immer auch mit einem Stück weit Mut zusammen. Welche Botschaft würden Sie denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, die selbst den Mut haben wollen, etwas zu verändern, Risiken einzugehen und ihre eigene Vision zu verfolgen?
Alles beginnt mit einem ersten Schritt, würde ich erst mal sagen.
Kurzer, knapper Satz.
Ja. Und ich würde es noch ergänzen, vielleicht mit einer Idee, die mal mir jemand mitgegeben hat, wo ich gesagt habe, damit kann ich echt was anfangen. Gesagt, was würdest du eigentlich tun, wenn du wüsstest, dass es auf jeden Fall klappt? Was wäre dein nächster Schritt? Weil wir gepolt sind, immer wieder die Risiken und die Probleme und die Schwierigkeiten zu sehen, und die halten uns dann immer wieder mal davon ab, vielleicht auch mal einfach Dinge auszuprobieren. Und wenn man sich einfach mal auf die Position einem zu sagen, wenn ich wüsste, dass es auf jeden Fall funktioniert, was würde ich jetzt morgen tun? Und das treibt uns dann vielleicht in die ein oder andere Innovation, die wir sonst irgendwie verpassen würden.
Also das Thema Mut wirklich auch positiv zu besetzen, genau. Und eher das positive Ergebnis zu sehen, dass das bringen kann, als das Negative.
Absolut.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Herr Dr. Kniel, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Das war der DUB Business Talk mit Dr. Axel Kniel von Miele. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann möchte ich euch bitten, ihn zu abonnieren. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr die Folge teilt, wenn ihr sie kommentiert oder auch weiterempfehlt. Und natürlich, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder dabei seid. Danke fürs Zuhören und bis bald.